Nur weil man Nachrichten spreche, ist man nicht der gescheiteste Mensch auf Gottes Erden. Also so schnell du uns so viele Meldungen am Tag, Themenlagen dich reinliest, genauso schnell vergisst du ja die ganzen Sachen auch wieder. Das ist wirklich, also im Langzeitgedächtnis bleibt da nicht viel.
Ich könnte mir es jetzt natürlich einfach machen und einfach sagen, auf diesen Gast habe ich Monate gewartet. Darum hat der Dinner bei Dana Podcast jetzt ein paar Wochen Pause hinter sich. Der Grund für die Pause wäre dann allerdings geflunkert, aber auch gar nicht so weit hergeholt. Fabian Kiesler, der Hauptmoderator der Nachrichten von Puls 4, hat nämlich keine so wirklich große Freude, wenn er viel über sich selbst erzählen soll. Darum habe ich ihn einfach zu uns heim eingeladen. Er ist der Taufpate von unserem kleinen Sohn Noah. Und unsere zwei Kids lieben Spiele-Nachmittage mit dem Onkel Fabs, wie wir ihn nennen. Dass wir, bevor wir die Kinder vom Kindergarten bzw. von der Schule holen, noch schnell einen Dinner bei Dana Podcast aufnehmen, habe ich ihm dann erst im letzten Moment gesagt. Und dann war seine Reaktion per WhatsApp ein resignatives Geflo. Der Mann, der jeden Abend vor vielen tausenden Menschen die Nachrichten präsentiert, redet also nicht gern in der Öffentlichkeit.
Na, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also das ist, ich fühle mich da total unwohl, kriege sofort Herzrasen. Und ich meine, jetzt ein bisschen besser. Ja, aber das war früher. Ich meine, in der Schule Referat halten war der Horror. Da habe ich 3 Wochen schon schlecht vorher geschlafen. Und ich stehe auch nicht gerne im Mittelpunkt.
Das tut er aber zwangsläufig in der nächsten Stunde. Fabian Kiesler spricht über seine 5 Brüder.
Wir haben uns gegenseitig gedögelt und wirklich, also ich habe immer gebissen, die anderen waren viel stärker.
Und über seine Mama.
Als Außenstehender wird man glauben, ui, was ist das für ein Drachen? Aber es ist, wenn du 5 Burschen zu Hause hast, was machst du da? Da kannst du nicht mit denen. Du, Fabian, bist du zu lieb und hörst jetzt auf.
Wir reden über sein Sängerknabendasein und wie er sogar mit Placido Domingo und Dionne Warwick auf der Bühne gestanden ist.
Es war ein super Konzert in der Hofburg damals. Und die Dionne Warwick war so eine Liebe auch, die hat uns danach jedem Einzelnen von Cornes Watch-Uhr geschenkt. Die ich bis heute zu Hause.
Fabian Kiesler erzählt aber auch über seine sehr direkte Bewerbung, als er gehört hat, dass da dieser Sender namens Puls 4 entstehen soll.
Einfach hin in die Bäckerstraße, habe herausgefunden, es wird in der Bäckerstraße sein und von der Bäckerstraße bin ich dann einfach rein, habe angeklopft und sage, ich würde gerne mitarbeiten.
Und wir reden über das, was für mich das Typischste an Fabian Kiesler ist, so wie ich ihn kenne. Nämlich, warum er niemandem außerhalb seines engsten Freundeskreises erzählt hat, dass er diesen Sommer bei einem Schwimmwettkampf Gold geholt hat.
Eine Goldmedaille, das ist immer schon wieder zu viel eine dran. Warum muss ich, also das wusste ich jetzt nicht, weil Goldmedaille ist super, ich freue mich drüber. Aber das ist jetzt so, als würde ich jetzt angeben wollen, wenn ich das jetzt öffentlich mache.
Also bevor wir loslegen, noch der Disclaimer fürs Protokoll. Fabian Kiesler ist einer der ganz wenigen echten Freunde für mich im Fernsehgeschäft. Dementsprechend persönlich wird dieses Dinner bei Dana. Wobei es jetzt einmal Kakao gibt und ein paar gekaufte Mehlspeisen, die der Fabs zu uns mit heim mitgenommen hat, bevor wir dann nach unserem Gespräch die Kinder von der Schule und vom Kindergarten holen und eine der Lieblingsspeisen vom Onkel Fabs und den Kindern kochen, nämlich Lasagne. Aber als erstes müssen wir einmal ganz oberflächlich dieses Gespräch starten. Weißt du, dass du zu den schönsten Männern Wiens gehörst?
Wie kommt man auf sowas? Also,
die richtige Antwort wäre gewesen, ja.
Also, ja, natürlich.
Nein. Ich habe gegoogelt nach dir. Aha. Dann kommst du nämlich gleich bei den ersten 10 Suchergebnissen auf die schönsten Männer Wiens.
Okay, das ist aus dem Jahre wann? Hast du das auch
recherchiert? Das sage ich jetzt.
Das erklärt einiges.
Und mir ist gleich der erste Fehler aufgefallen.
Aha. Das kann nicht stimmen,
nicht wegen dem Schönen, sondern wegen Wien. Du bist ja gebürtiger Niederösterreicher.
Ja, aber ich bin am dritten Tage, aufgestanden nach meiner Geburt und bin dann gleich nach Wien verfrachtet worden. Also ich habe genau 3 heiße Tage in Krems verbracht und dann seither war ich dann Wiener und Geburtsort steht im Pass, Krems an der Donau, aber dann gleich nach Wien verfrachtet.
Und warum bist du in Krems geboren?
Mein Opa war Primararzt in Krems und meine Mutter hat sich bei all meinen Geschwistern bisher immer ganz erfolgreich geweigert, dort zu entbinden, weil sie wollte nicht bei ihrem Vater im Krankenhaus entbinden, wo er Primararzt war. Bei mir hat sie sich dann nicht mehr wehren können und und dann quasi als Kompromiss, na gut, dann bringt sie halt einen Sohn dort auf die Welt, damit der Papa ja Ruhe gibt.
Ja. Aber du fühlst dich als Wiener?
Ja, schon.
Und nicht als Niederösterreicher?
Nein. Gar nicht. Also ich liebe die Wachau vor allem, also ich bin in Krems geboren Und die Wachau ist einfach ein Traum, also von der Landschaft her, und da fahre ich sehr oft, sehr gerne hin. Aber im Grunde bin ich ein Wiener, im Herzen immer gleich. Also das wird sich auch nicht mehr ändern.
Also dein Geburtsort war nicht wirklich entscheidend dafür, dass du dann auch einmal in Krems studiert hast. Oder
Nein,
doch?
es war schon sehr praktisch, dass meine Tante dort wohnt und
Und du
ich
nichts für
während
die
der Unitage nichts für die
Unterkunft.
Uni, genau, nichts dort zahlen musste. Nein, ich bin, habe dann dort, während ich dort studiert habe und die Unitage dort gehabt habe, bei meiner Tante gewohnt, und das ist ein kleines Paradies, wo sie wohnt. Und das war halt wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und ich würde sofort wieder in Krems studieren.
Du hast studiert, wie hat das geheißen? Also an der Donau-Uni.
Qualitätsjournalismus.
Ja, wie hat das geheißen?
Das ist,
Das tut mir leid,
ja,
was
das ist das.
das
Damit
war, kann man
kennst du
nicht
dich nicht
lesen.
aus.
Genau, ja. Ah ja,
Soll
das
ich dir
war's,
zeigen, soll ich
genau.
dir sagen, wie man schreibt?
Ja,
Also,
bitte, ja. Mit K, oder?
ja,
Ja,
genau,
genau.
Qualitätsjournalismus, richtig, ja.
Beim Googlen habe ich auch herausgefunden,
Oh.
was ich nämlich wirklich nicht gewusst habe, dass du einmal einen anderen Nachnamen hattest. Warum? Also erstens, wie war der Nachname?
Quappil mit K
Mit
tatsächlich. Karl Walter Anton Peter Ida Ludwig ist der Nachname meines Vaters und war auch lange mein Nachname und war auch lange der Nachname meiner Mutter. Aber es ist ein neues Namensrecht. Also meine Mutter hat meinen Vater geheiratet, wie es halt so üblich ist, ne? So. Und sie musste damals ja noch den Namen meines Vaters annehmen. Da hast du nicht aussuchen können, entweder Namen behalten oder den der Frau nehmen, sondern es war geregelt, du musstest den Namen des Mannes annehmen, damals noch. Dann hat es eine Namensrechtsänderung gegeben, 19, schlag mich tot, 94, keine Ahnung. Und mein Papa hat, wie gesagt, Quapil geheißen und meine Mutter nach der Hochzeit auch. Kiesler war der Mädchenname meiner Mutter. Und durch die Namensrechtsänderung war die Möglichkeit gegeben, dass verheiratete Eheleute auch wieder den Mädchennamen annehmen dürfen und dabei verheiratet aber zu bleiben. Und meine Mutter hat Quapil nie besonders auch mögen, muss man auch ehrlich sagen. Der Name hat ihr nie besonders gefallen. Und sie hat sich entschieden, den Mädchennamen wieder anzunehmen, aber trotzdem verheiratet zu bleiben. Und als Söhne hat es die Option gegeben, wie wollen wir weiter Quapil oder Kiesler heißen? Und wir haben uns dann alle für Kiesler entschieden.
Alle sechs Kistler-Söhne.
Ja, richtig.
Ah ja.
Sind sechs,
Und
fünf?
dann,
Ja, irgendwie so.
Entschuldigung,
Ja, die Zahl
Moment einmal,
stimmt
ich bin,
ungefähr.
ja.
Also ich
Na,
muss auch im
wie viel,
Nachsehen.
Moment, wie viel sind es
Also
wirklich?
es gibt den Flo,
Fünf,
der
ja.
Flo ist der Älteste, dann
Ja.
den Jan, den Bastian, mich, Fabian, mein
Ja,
Name, hallo.
ja.
Und den Jonathan, wir
Okay,
sind
so
die
fünf.
weiblich,
Okay, gut.
leiblich, nicht weiblich,
Ja, die
leibliche,
weiblichen Geschwister,
ja,
ja.
genau, die weiblichen Söhne.
Und du hast ja auch eine Schwester noch dazu.
Genau, eine Pflegeschwester habe ich, die Lilly, genau.
Bitte, wie war das, mit so vielen Kindern
Und ich habe noch einen
aufzuwachsen?
Pflegebruder auch noch, den Benny.
Na schau, jetzt.
Also zwei
Also
Pflege.
quasi doch
Ja,
sechs.
das stimmt
Es sind
schon,
ja
aber
sind dann doch
leiblich,
sechs. Ja,
ja,
okay.
genau. Also man kommt ein bisschen durcheinander. Ich muss
Ja,
nämlich wirklich
wirklich.
auch immer ein bisschen nachrechnen.
Also
Ich sage,
ich.
sie
Ja, ist eh klar, ja. Jedes Jahr Weihnachten und am Christbaum,
will.
sind es alle Geschenke oder
Ja,
fehlt da
sind schon
einer?
alle da. Ja.
Ja.
Na, also es sind doch relativ viele, sage ich immer. So.
Wie war es, mit so vielen Brüdern aufzuwachsen? Du hast ja natürlich keinen Vergleich, aber ich meine, du warst trotzdem, ich
Ein
meine,
paar
andere
Einzelkinderfreunde habe ich
Menschen,
schon.
ja.
Ja. Na, es war Wahnsinn. Also wir haben uns gegenseitig tyrannisiert, getögelt, die Schädel eingeschlagen, die ärgsten Geschichten. Also ich wurde
Deswegen wurde einer davon
zwischen
auch Arzt.
ja,
Ja, genau.
richtig. Also ich wurde auch zwischen zwei, zwischen eine Doppelfensterscheibe eingesperrt und lag das im dritten Stock Altbau. Aber
Du
es
warst dort
war.
bei den Jüngeren,
Ich war der Jüngste.
deswegen,
Ich war
ja.
jahrelang der Jüngste, bis dann die anderen kommen sind. Aber ich habe schon sehr viel mitgemacht, aber es war halt einfach richtig, richtig cool. Also es war immer was los. Es war wirklich alles andere als ruhig bei uns. Wir haben uns gegenseitig getögelt und wirklich, also ich habe immer gebissen, die anderen waren viel stärker. Es war also wirklich so, so viel los und es war immer Action. Wie das meine Eltern ausgehalten haben, weiß ich bis heute nicht. Also als Kind fällt dir das ja alles nicht auf. Ne? Das ist einfach so, ja, mein Gott, ja,
Sagen
wenn
wir
das
halt
so
ein
schlimm
paar,
wäre, sind wir halt dabei. Ja? Und also es war einfach eine Kindheit, die war unbeschreiblich und wirklich toll. Und wir haben uns gegenseitig natürlich wenn ich es zum 10. Mal sage, getögelt und teilweise auch gehasst und so, aber umso mehr wachsen wir zusammen und bis heute passt wirklich kein Blatt Papier zwischen uns. Wenn irgendeiner versucht von außen irgendwie diesen Kissler-Clan so ein bisschen zu zerstören oder so, dann bumm, da wird eine Mauer gebaut, wie sich der Trump nur wünschen wird.
Mhm. Genau. And Mexico's gonna pay for it. Genau. Also du hast ein extrem gutes Verhältnis heute auch. Dieses Geräusch hast du jetzt extra gemacht, ja, damit man hört,
wir sind mit Besteck.
Ja, genau. Danke dafür.
Ja, sehr gerne.
Du hast vom Kakao. Ja, du hast aus der Puls-4-Tasse, sagen wir sehr gerne dazu.
Das muss man.
Du hast bis heute ein extrem gutes Verhältnis zu deinen Brüdern.
Ja, und Wahnsinn. Ja. Also es ist einfach so befreiend auch, weil angenommen, ich habe morgen keinen Job mehr und es passiert irgendwas ganz Schreckliches und ich habe keine Wohnung und ich könnte zu all meinen Geschwistern innerhalb von einer halben Stunde hingehen und sagen, da bin ich, bitte, kann ich da bei euch sein? Und ich kriege dann das beste Zimmer, das beste Essen.
Zumindest für eine Nacht.
Nein, ich würde auch den Rest meines Lebens dort verbringen können. Ja, und ich wäre immer willkommen. Und das ist halt ein wahnsinnig befreiendes Gefühl.
Ihr habt ja irgendwie auch alle Professionen da drin, oder?
Ja, in eurer ziemlich, Familie. Ziemlich gestreut.
Also ihr könntet autark leben quasi.
Weil ja, jeder Anwalt fehlt, das ist
ein
das
Problem. Anwalt fehlt.
Also Anwalt hätten wir schon noch gern, aber einer studiert jetzt noch. Aber dann nicht,
hast du das der Mama schon mal gesagt? Vielleicht geht noch was.
Erstens glaube ich, dass es nicht mehr geht. Aber
okay, so im Detail wollen wir.
Aber naja, nachdem einer noch studiert jetzt, der macht aber Lehramt, das wird nichts mehr mit der Juristerei, dann, ja, der Benny geht noch in die Schule. Aber, also dass der Anwalt wird, könnte man auch nicht vorstellen. Aber sonst haben wir eigentlich alles. Wir haben einen Arzt, einen Architekten, einen Piloten, der war Pilot, der ist übrigens, macht, studiert jetzt Physiotherapie mit 40, ist auch nicht schlecht.
Aha.
Hat aufgehört zu fliegen, weil es ihm nicht mehr taugt. Dann einen angehenden Lehrer, ja, und dann
Fernsehheini.
Fernsehheini ist der unwichtigste.
Ja.
Ich meine, was machst du mit dem?
Ja, wirklich. Ja, ey, ne. Also, aber dich schieben sie wahrscheinlich immer vor, wenn es darum geht, eine Rede zu halten in der Familie.
Ja, weil wir hassen alle Reden halten, das ist so. Und wir hassen Reden anzuhören.
Also, okay.
Das ist die Gefahr, ist Gott sei Dank gebannt. Also das muss ich. Also ich muss schon, wenn immer irgendwas ist, irgendwie so kommunikative Sachen, irgendwelche Dinge, auch wenn es nur ums irgendwas ein gemeinsames Event zu planen oder so, da bin ich dann schon immer ganz weit vorn.
Ja. Obwohl du das ja wirklich ungern machst, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber also so sehr du wahrscheinlich den Moderatorenjob magst, aber so offiziell reden, das magst du gar nicht. Warum nicht?
Das habe ich immer gehasst.
Warst du nie Schulsprecher oder so? Weil viele Moderatoren waren das
ja. Nein, gar nicht. Na, also auf der Bühne stehen und irgendwie da groß Reden halten. Ich bin überhaupt extrem introvertierter Typ eigentlich. Und mich irgendwo hinstellen und mich zu profilieren und zu zeigen, was ich kann und dass ich reden kann und so. Na, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also ich fühle mich da total unwohl, kriege sofort Herzrasen. Und mein, jetzt ein bisschen besser. Ja, aber das war früher. Ich meine, in der Schule Referat halten war der Horror. Da habe ich 3 Wochen schon schlecht vorher geschlafen. Ja, also, und ich stehe auch nicht gerne im Mittelpunkt. Überhaupt nicht.
Warum wolltest du dann in Richtung Öffentlichkeit? Es hat ja nicht gleich angefangen mit Fernsehen, nein. Aber warum wolltest du dann?
Na, also machen? Fernsehen hat mich generell fasziniert und dann war ich eben bei Puls, habe ich dort begonnen, da war ich VJ und dann hat es irgendwann geheißen, ja, also moderieren in der Früh, also wir brauchen da jemanden, mehr oder weniger, ja. Damals war ich Lichtdame, du kennst Michi Dau noch, der Sendungschef von Kaffee Puls. Das wird ausgeleuchtet jetzt und wir brauchen da, dass du dich hinstellst, dass dann das Licht eingestellt wird. Und der hat sich dann die Bilder zu Hause angeschaut und hat gesagt, würdest du auch moderieren wollen? Und ich habe mir gedacht, ja, probieren kann ich es ja mal. Und dann zack, übermorgen bin ich schon drin gestanden. Also das war relativ, also ich bin ein bisschen überrumpelt worden, aber das war auch für mich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Und hätte mich ein paar Monate davor wäre gefragt, ob ich das jemals machen würde, hätte ich Nein gesagt, aber aus Angst. Also fasziniert hat es mich schon, aber ich habe halt wirklich panische Angst gehabt, mich da hinzustellen vor einer Kamera.
Und wie war das dann am Anfang?
Ach, die Hölle. Also bei mir hat es auch sehr, sehr lang gedauert, aber dass ich da mit zittrigen Knien und einer Stimme, ich weiß nicht wo, welche Oktav das war, also jedes Einatmen war sein und so kein normales, ruhiges Atmen. Und es war die Hölle. Aber hat das nicht 3, 4, 5 Sendungen gebraucht, sondern mindestens ein Jahr.
Bis du halbwegs schmerzfrei da reingegangen bist.
Also war jeden Tag eine Aufregung, das war fürchterlich.
Und jetzt ist
Routine. Ja. Jetzt ist einfach Routine. Also jetzt funktioniert man auch. Und also Fehler gebaut natürlich bis zum Ende. Und dann kommst du irgendwann einmal drauf, wenn du einen Fehler machst, naja, scheiß drauf.
Es ist eh wurscht.
Es ist wirklich wurscht. Mhm. Was, wenn ich jetzt mit dir rede, baue ich auch 50 Fehler rein. Ja, aber interessiert es jemanden? Ich hoffe nicht. Und so stehe ich jetzt halt vor der Kamera. Man muss halt immer dann richtig in dem Moment umgehen mit Fehlern, wenn du welche machst. Ne? Also wenn man dann einen Fehler macht und sich dann 50 Mal entschuldigt, wo jeder Mensch sagt, da war eh nichts, ja, das ist halt dann peinlicher, als wenn du jetzt einfach das überspielst.
Wir sind jetzt eigentlich zu weit in meinem Ablauf,
ach so,
weil ich wollte noch zuerst über deine Kindheit reden, nämlich wie dich deine Eltern geprägt haben. Wer sind deine Eltern und wie hast du die wahrgenommen?
Also wenn du meine Familie kennenlernen willst, dann musst du einfach nur Malcolm mittendrin schauen.
Echt?
Die Charaktere?
Die sind Hollywood-Star.
Na, ich genau. Wirklich, diese Charaktere, es ist wirklich eigentlich erschreckend, wie ähnlich die Charaktere meiner Familie sind.
Schaut sie euch eigentlich auch ähnlich? Weil ich kenne nur deinen einen, den Flo, oder den Orthopäden.
Ja, findest du, schaut er mir ähnlich?
Ja. Ja, also, schaut sie alle gleich aus?
Also, wenn du es schon sagst, ich schaue dem Orthopäden ähnlich. dem Jan schaue ich angeblich am ähnlichsten. Das ist der zweitälteste. Mhm. Und dann gibt es so Bastian und Jonathan, die sind sehr die Mutter. Aber wir haben alle eine ganz ähnliche Art, heißt es immer. Auch die Art zu sprechen, wie wir lachen und so. Aber ich glaube schon, dass wenn wir jetzt überall nebeneinander stehen, dass alle von Anfang an sofort sagen, die können zusammen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist schon, wir sind uns, glaube ich, optisch ähnlich und von der Art sowieso her.
Und den Eltern gegenüber auch sehr ähnlich? Oder seid ihr ganz anders?
Also ich bin totaler Papa. Und wir sind alle vom Humor eigentlich sehr, sehr der Papa. Wir haben einen sehr eigenen Humor. Da lachen nicht alle, außer die Gießlers oft. Schlechten Wortwitzen oder sowas.
Ja.
Herrlich.
Mhm. Willst du den von gestern erzählen, nein, den du vorhin gerade erzählt hast? Da ist leider die Aufnahme noch nicht gelaufen.
Ja. Oh Gott, echt?
Was machen wir an Teaser? Am Ende dieses Podcasts hören Sie den schlechtesten Wortwitz.
Kreiert von David Kiesler.
Genau.
Aber Kiesler, die anderen haben gelacht. Ja, okay.
Ja.
Verspreche ich am Schluss.
Okay, ja.
Passt.
Dein Papa war oder ist Lehrer?
Ist Lehrer und jetzt in Pension. Ja. Und studiert aber.
Turnlehrer, oder?
Sport
oder,
und Deutsch
Sport, hat er
dann unterrichtet.
Ja. Ja, genau. Und deswegen deine Liebe zu lauten Pfeifen.
Woher weißt du das?
Entschuldigung, wir haben mal einen Dreh gehabt, da hast du so laut gepfiffen, dass man fast, also ich war nahe am Hörsturz.
Wo habe ich da pfiffen? Wegen was war
das? In ein Pfeiferl.
Aber was haben wir da gedreht? Warum habe ich das
Pfeifen?
Keine Ahnung. Aber es stimmt, ich liebe das.
Ja.
Ich habe auch mehrere zu Hause, so eine Straßenbahnpfeife, eine Bobbypfeife, Sportpfeife, Schiedsrichterpfeife, also das ist wirklich, aber das liebe ich, ja.
Aber nicht,
weil du pfeifst jeden Abend. Zum Einschlafen. Zum Einschlafen so ein ordentlicher Pfiff in die Pfeife. Also gute Nacht. Nein, aber ich mag das. Ich finde das einfach super. So ein kleines Ding macht einen mega Lärm. Herrlich. Aber der Papa ist nicht so aus gewesen und dann Pfeife reinpfiffen. Also nein, das war überhaupt nicht der Fall. Also der hat, glaube ich, der Papa ist ganz ein ruhiger Typ. Also der hat nie
irgendwie der hat nie laut gepfiffen.
Der hat nie gepfiffen und ist sehr selten laut geworden. Ja. Mhm. Laut war eher meine Mami.
Ja, führen Sie bitte aus.
Die Mama? Nein, die war so wie bei Malcolm mittendrin, die hat einfach so die führende Rolle gehabt. Aber eh klar, ich meine, wenn du 5 Burschen zu Hause hast, irgendwie musst du die Leute unter Kontrolle bringen. Die war damals, sie war zwar auch Sportlehrerin, dann sind wir alle auf die Welt gekommen, dann hat sie zeitlang, war sie eben Mutter hauptsächlich. Dann hat sie, während wir groß geworden sind, Medizin studiert und jetzt ist sie Ärztin. Ne?
Wie? Sie hat schon 5 Kinder gehabt oder mehrere Kinder gehabt?
4.
Und dann Medizin studiert?
Ja, und dann wie der Kleine, der Jonathan, der kleinste von den weiblichen Geschwistern auf die Welt gekommen ist, war sie dann, ein paar Jahre später hat sie dann promoviert. Mhm. Also das ist auch eine Leistung.
Boom.
Oder?
Ja.
Wow. Also das muss man echt, weil so mit Medizinstudium ist ja auch nicht ganz so easy.
Ist nett.
Ja.
Publizistik also, mal so schnell nehmen.
Und wir waren jetzt auch nicht die bravsten Kinder, ne? Also das muss man schon noch. Ja, aber sie hat eindeutig so die führende Rolle gehabt. Und ein sehr liebenswürdiger Mensch, wirklich, wirklich. Aber das zeigt sie halt oft jetzt nicht so am Anfang. Also, wenn du als Außenstehender wird man glauben, hui, was ist das für ein Drachen? Aber es ist, wenn du fünf Burschen zu Hause hast, was machst du da? Da kannst du nicht mit ihnen, du Fabian, bist du zu lieb und hörst jetzt auf deinen Bruder einzutreten.
Zu mir war sie, ich habe sie nur einmal kennengelernt, zu mir war sie sehr lieb.
Also ja, mittlerweile nicht, ist auch sprichst. Ein bisschen, nachdem wir schon ein bisschen erwachsener geworden sind, ein bisschen ist sie. Nein, sie ist wirklich ein, und von meiner Familie, von meiner Mama, von meinem Papa kannst du einfach alles haben, die machen alles für dich. Also das ist wirklich, das war immer so und das ist schon toll, ja.
Was haben sie dir für das, was du jetzt bist, mitgegeben?
Also für sie, für meine Familie war es immer wichtig, also die Matura machst schon, aber der Rest mach bitte, was du willst, also das ist eigentlich egal. Also mach das, was dir Spaß macht, du sollst dein Leben führen, sollst glücklich sein und nicht, die wollten mich jetzt nicht in irgendwas da reinstoßen, was ich nicht bin und nicht machen möchte. Deshalb macht auch jeder meiner Geschwister komplett was anderes, ja, die machen halt alles, was sie wollen und haben gemacht, was sie wollen. Mhm. Und das war halt schon ein bisschen ein Rezept, das super funktioniert hat, weil jeder ist sehr zufrieden mit dem, was er gerade macht.
Und war das bei euch früher so üblich, dass ihr, weil du bist extrem politikinteressiert, deswegen ja auch dein Nachrichteninteresse. Ja. War das bei euch eher am weiß ich nicht, Frühstückstisch, Abendessenstisch?
Thema? Nein, es gab bei uns immer die Zeit im Bild am Abend. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir diese Wahlsendungen auch damals zu Nationalratswahlen, also wie ich schon sehr, sehr jung war noch, mir reingezogen wie andere, ein Krimi oder einen Kasperl oder sonst irgendwas.
Mich hat das aber weil es deine Mama und deinen Papa interessiert hat oder hast du selbst
Nein, sehen das wollen? Nein, das war Selbstsehen. Also das war für mich wirklich, das habe ich gewusst, das wird am Abend sein und ich wirklich, da wollte ich zu Hause sein und habe die Kiste auf und habe ferngeschaut, weil das einfach für mich also eine Faszination ausgeübt hat.
Und du wolltest damals dann sein wie, wer hat das damals moderiert? Josef Brockerl wahrscheinlich?
Ursula
oder so.
Stenzel.
Oder Ursula, ja, Horst Friedrich Mayer. Und so. Horst Friedrich du wolltest Mayer. Damals schon
wie Ursula Stenzel sein. Ja. Gertrude Aubauer.
Ja.
Daniel Spierer, genau. Ja. Das hat halt einen Reiz für mich ausgeübt schon, weil man hat immer gedacht, boah, das müssen total gescheite Leute sein. Mittlerweile weiß ich, das ist alles nur eine Masche.
Wir distanzieren uns von dieser Aussage von Fabian
Kister. Nein, wenn man den Job hat, nur weil man Nachrichten spreche, ist man nicht der gescheiteste Mensch auf Gottes Erden. Also so schnell du und so viele Meldungen am Tag du da in dich Themenlagen dich reinliest, genauso schnell vergisst du ja die ganzen Sachen auch wieder. Das ist wirklich, also im Langzeitgedächtnis bleibt da nicht viel. Mhm.
Bevor wir reden schon wieder über diesen jetzigen Job, den kennt eh jeder. Ja. Ich würde nur über zwei Abzweigungen gerne reden. Einmal die Abzweigung Sängerknabe.
Ja, ja.
Wenn super. Sie jetzt bitte ein Stück von damals darbieten.
Ja.
Aber nein, warum Sängerknabe? War sie eine musikalische Familie?
Nein. Also der Zweig meiner Mutter ist eine künstlerische Familie gewesen. Also meine Oma, die ist ja früh gestorben, die war Solotänzerin bei der Staatsoper, was ich mich erinnern kann. Die habe ich aber nie kennengelernt.
Aber tanzen ist jetzt...
Ja, dann hat es Musiker gegeben. Nein, ich war nicht Tänzer. Wobei die Beine hätte ich für ein Ballett.
Ja, eben, ja.
Querflöte, glaube ich, meine Großtante oder sowas und Cello war auch ein paar dabei. Aber ich glaube, der Zweig meiner Mutter ist eher künstlerisch. Und warum ich Sängerknabe geworden bin? Achso, ich war im Schulchor. Weil mich der Franz Xaver Mayer, der Musiklehrer damals, da hat jeder vorsingen müssen in der Klasse. Und der war von meiner Stimme irgendwie fasziniert. Ich meine, ich muss auf jeden Fall in den Schulchor gehen. Und, Entschuldigung, eine Stimme, geil, gell?
Bitte, du kannst gerne trinken, dann haben wir auch das Geräusch.
Das Geräusch,
drauf.
Achtung.
Ja, so. Damit man merkt, wir sitzen quasi wirklich beim Dinner, beim Kakao.
Ja. Kakao. dem hat meine Stimme sehr gut gefallen. Und dann habe ich begonnen, im Schulchor zu singen. Da haben wir die Schöpfung, glaube ich, so das erste, was ich jemals gesungen habe, die Schöpfung im Großmusikvereinssaal dann gleich im Goldenen Saal aufgeführt. Und das war halt dann schon also ein Gefühl, wow, das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und der Flo Schüller, der ist mit mir in die Klasse gegangen, der war immer bei den Mozart-Sängerknaben. Und der hat gemeint, also wenn ich gern singe und so, geh mal zu den Mozart-Sängerknaben hin und schau, machst deine Aufnahme singen, ob sie dich haben wollen oder nicht. Dann bin ich dorthin gegangen und die wollten mich haben. Und seither war ich bei den Sängerknaben, bei den Mozart-Sängerknaben. Und der Chor hat sich dann aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise abgespalten, dann sind daraus die Schubert-Sängerknaben entstanden und dann war ich dann bei den Schubert-Sängerknaben und sind auf Tournee gefahren, nach Japan, nach Südkorea, Italien, Deutschland, viele Tourneen gemacht und ein super, super Feeling war das. Und ich war dann auch Solosänger sogar.
Wie passt das jetzt dazu, dass du vorhin erzählt hast, eigentlich warst du bist du immer noch eher introvertiert? Warum dann so?
Ich weiß es nicht.
Solo singen, Solo.
Na, Hölle. Also wirklich, es war wirklich auch und jedes Mal höchstgradig nervös mit 50.000 roten Flecken im Gesicht. Und aber ich habe mich
also halt damals schon gut geschminkt.
Na, die roten Flecken waren sichtbar. Die waren eindeutig sichtbar. Aber das Nervosität gibt aber der Stimme schon einen speziellen Klang auch. Also das muss man sagen. Und es war wirklich jeder einzelne Solo-Auftritt. Ich war jedes Mal fürchterlich nervös und habe es dann jedes Mal überlebt, muss ich sagen, weil es war nie ein angenehmes Gefühl. Aber es hat eine Faszination auf mich ausgeübt. Ich mag einfach so Sachen auch, Dinge, die ich weiß oder die ich nicht glaube, nicht besonders gut zu können. Jetzt mache ich es erst recht. Vielleicht bin ich deshalb auch Moderator, weil ich nicht in der Öffentlichkeit stehe. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ja? Oder es zu versuchen, vielleicht kann ich es ja doch. Und ja, und das Singen war eindeutig auch der Fall und ich habe extrem gern gesungen, ich habe einen Chorleiter geliebt, also bis heute singe ich ja so ein bisschen, der gleiche Chorleiter noch und die ganze, die Leute um mich herum, der Chor, es war einfach, die Sängerknaben waren wirklich eine super, super geile Zeit und ich habe ja wirklich ich bin ja mit richtigen Stars auf der Bühne
gesungen. Nämlich? Sag.
Dionne Warwick.
Oh.
Placido Domingo.
Nein.
Christmas in Vienna. Zweite.
Wirklich?
Ja, die zweite.
Das erzählst so nebenbei, was? Jetzt kennen wir uns seit 10 Jahren und dann muss ich das quasi aus dem Radio erfahren.
Richtig, ja. Christmas in Vienna war das, ja. Und Kutschenfahrt mit der Dionne Warwick und ist der Placido Domingo gekommen und hat, also weißt du, so auf Kitsch vorher, dieser Vorspann, bevor dieses Konzert
war.
Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben und es war ein super Konzert in der Hofburg damals und die Dionne Warwick war so eine Liebe auch, die hat uns danach jedem Einzelnen vom Chor eine Swatch-Uhr geschenkt, die ich bis heute jetzt habe.
Die hat es einfach so gehabt?
Ja, die hat, weiß ich nicht, 30 Uhren gehabt und hat dann jeden zu uns ist hingegangen und hat jedem eine Swatch geschenkt. Und da gab es die Größeren, die Tenor und Bass gesungen haben, die haben irgendwie ein bisschen teurere Swatches bekommen und die anderen halt die Small Boys. So ein bisschen nicht ganz so teure. Aber
die hast du noch.
Die habe ich noch und ich habe das mit das Sackerl auch noch, wo drauf steht Small Boys. Also das habe ich auch noch. Aber da ist meine Uhr drinnen.
Ah ja. Manchmal kommen bei uns bei Puls4 Community Mails, wenn irgendjemand auf. Wieso verdrehst du gerade die Augen?
Manchmal
kommen Community Mails. Du weißt gar nicht, worauf ich hinaus.
Richtig,
wenn irgendjemand von uns Mitarbeitern in einem kleinen Theaterstück mitspielt oder beim Chor singt, du singst nach wie vor und es erfährt nie jemand etwas davon. Warum? Ja,
richtig.
Wäre es dir unangenehm, wenn die halbe Firma kommen würde?
Nein, die würde nicht kommen, weil das, was ich singe, interessiert eh nicht. Ich singe kein Michael Jackson oder
so. Ja, aber ich. Das war ein versteckter Hinweis. Du hast das nicht verstanden.
Nein, unangenehm gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Wieso? Ich denke mir immer nur vielleicht, ich meine, man muss halt, das stimmt schon, also man muss halt schon mögen, klassische Musik mögen, ja. Und man muss halt dann auch aushalten, 1,5 Stunden, wenn man in einer Kirche singt, da drin zu sitzen und sich das anzuhören. Und der Großteil der Leute, glaube ich nicht, dass das die großartig interessieren wird. Du bist Musiker, ja, dich interessiert schon. Das nächste Mal lade ich dich ein. Okay.
Danke, gerne. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Nächster Punkt, bevor wir zur Moderatorenkarriere kommen. Schwimmen.
Ja.
Ui. Wie bist du zum Schwimmen? Also man muss dazu sagen, Fabian Kissel ist eigentlich Leistungsschwimmer gewesen, Schrägstrich.
Ja,
es geht. Bist du eigentlich schon noch?
Ja, ich schwimme
also
schon.
Also mit Turnieren und so.
Genau, ich schwimme so ein paar Mal im Jahr so ein paar Wettkämpfe. Die muss ich auch machen, dass ich die Trainingslizenz behalte. Und schwimmen halt Masters. Masters. Früher haben es Senioren geheißen, aber Masters kann man schon
klingt
25
besser.
Sein.
Ja.
Und klingt dann auch ein bisschen besser. Und ja, die schwimme ich also relativ regelmäßig, sind das, glaube ich, so 4 Wettkämpfe im Jahr, die man schwimmen muss. Jedes zweite Jahr bin ich mit meinem Schwimmverein den Mermaids in Florenz, dann jedes Jahr auf jeden Fall in Knittelfeld und dann macht man die österreichischen Mastersmeisterschaften. Die ist auch so ein Pflichtturnier, wo man hingeht. Absolviert manchmal bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften vom Masters Schwimmen war ich auch dabei. Ja.
Und warum Schwimmen?
Na, weil es einfach ein geiler Sport ist. Also das ist wirklich, du bist einfach im Wasser und da zieht nicht nur das Wasser, sondern alles an dir vorbei, auch die Gedanken, du kannst dich ordnen. Es ist ein super Sport für den Körper an sich. Es ist gelenkschonend, es stimuliert jeden Muskel. Ein super Workout einfach. Und im Sommer einfach, was gibt es Schöneres, als wenn du im Freibad oder in einem See schwimmst und die Sonne ist da und du bist im kühlen Wasser. Ich meine, das ist einfach ein Traum.
Aber wenn du Leistungsschwimmer bist, musst du ja schon sowas wie Ehrgeiz haben. Und bei den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, wo ich mich umgehört habe, ist das Wort Ehrgeiz bei dir nie gefallen. Das ist jetzt nicht böse gemeint,
aber
so offensichtlich ist der Ehrgeiz bei dir ja nicht.
Nein, das nicht. Das ist so richtig. Und so Trainingseinheiten, die können auch wirklich zart sein. Ja. Also die musst du halt machen, wenn du halt ungefähr mithalten willst. Aber Ehrgeiz, der kommt dann erst, wenn ich dann bei den Wettkämpfen selbst bin. Also, und dann hörst du Startkommando und dann denkst du, jetzt bin ich eh schon da, jetzt kannst du Vollgas auch geben. Ne? Was bringt mir das, wenn ich da jetzt nicht voll schwimme? Und heuer hat es auch sehr gut funktioniert. Also da waren wir in Wels, war jetzt die österreichischen Mastersmeisterschaften, 50 Meter Delfin erster geworden.
Wirklich?
Klasse,
schaut das, also auch da, Community-Mail, sage ich nur.
Ja, natürlich. Ja. Nein, aber ich würde auch das jetzt nie, warum habe ich es jetzt gesagt, keine Ahnung, aber ich würde das jetzt nie irgendwie groß herum, das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich nur neben dir sitze und einfach das scheiß Mikrofon vergessen habe.
Ja.
würde ich jetzt nie damit hausieren gehen. Vor allem, wobei letztes Jahr habe ich eine Bronzemedaille geholt, die habe ich auf Facebook gepostet. Und da sind schon so gerade
Gratulationen gekommen. Und haben 12 Leute geliked.
Den hat das eh imponiert offensichtlich. Und heuer die Goldmedaille. Und ich denke mir, eine Goldmedaille, das ist mir schon wieder zu viel eine dran. Warum muss ich, also das poste ich jetzt nicht, weil Goldmedaille ist super, ich freue mich drüber. Aber das ist jetzt so, als würde ich jetzt angeben wollen, wenn ich das jetzt öffentlich mache. Ja, komisch, gell?
Das war das mit dem sehr ungern im Mittelpunkt.
Ja, genau. Mhm. Ich kann mich so schlecht selbst verkaufen auch. Also das ist auch so,
ich bin ein Zweifler. Das kam wiederum bei meiner Umfrage im Haus des Öfteren, dass du kein geborener Verkäufer bist.
Nein, natürlich. Nein, das ist richtig, ja. Nein, gar nicht.
Ich habe beim Googlen, also ein bisschen, bin zum Beispiel drauf gestoßen, dass du einmal freier Mitarbeiter beim ORF warst. Das hast du kurz so auch noch nie gesagt.
Naja, aber ich habe beim ORF Führungen durch das Funkhaus damals gemacht und Kindergeburtstage betreut.
Ah!
Da hat es damals im Erlebnisstudio, ich weiß nicht, ob das noch heute auch noch so ist, Kindergeburtstage bestellen können, mieten können und dann gab es eben für eine Reihe von Kindern 2 Betreuer oder manchmal eben nur einen, wenn der andere nicht gekommen ist. Und
das war offensichtlich öfter
der Fall, wenn du das wieder der Fall, ja. Erwähnt. Offiziell hat man es nicht sagen dürfen.
Ja. Weil er trotzdem kassiert hat, oder?
Selbstverständlich.
Ja.
OEF.
Ja. Die Generaldirektoren, okay. Die immer gehören, jetzt bitte weg.
Und da habe ich dann so hauptsächlich was Kinderbetreuungen, die ich bei Kindergeburtstagen gemacht habe.
Wie alt warst du da?
Das war kurz vom Bundesheer, also war, wie alt ist man da, 18,
ja.
19, irgendwie sowas, ja.
Ist da deine extreme Liebe zu Kindern oder dein entstanden, dass du quasi, also ich weiß, dass
aus eigener Erfahrung, du gehst jedes auf Kind.
Na Moment. Ja, okay, du liebst nicht jedes Kind, aber jedes Kind liebt dich.
Ja, das stimmt.
Das
Ja, das ist, ja. Aber ich gehe einfach so auf Augenhöhe zu den, auf die Kinder zu. Das ist so, ich fühle auch gerne, was sie mögen. Also das, ich habe da ein gewisses Gefühl offensichtlich, womit ich jedes Kind sehr gut abfangen kann und irgendwie, dass mich dann die Kinder auch mögen. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber das dürfte irgendwie auch sicher damit zu tun haben, dass ich in so einer großen Familie aufgewachsen bin. Ja.
Und dann Kindergeburtstage organisiert hast.
Ja, wobei, da waren schon Arschlochkinder auch dabei. Also das muss man schon, um es mit der Nöstlinger zu sagen.
Ja,
also, puh, den Satz schneiden
wir bitte aus. Wir schreiben den Timecode kurz auf.
Ja, genau. Ja. Aber selbst mit denen kann ich dann umgehen. Aber da bin ich schon sehr froh, wenn diese 2 Stunden dann um waren und ich die Kinder dann wieder zu den Eltern zurückbringen habe dürfen. Ja. Aber es gibt Grenzen, irre. Ja. Mhm. Aber selbst mit denen kann ich mich dann arrangieren und so ein bisschen.
Ja. Aber hat dich da auch irgendwie das Fernsehen interessiert?
Rundherum? Ja, sonst wäre ich nicht dorthin
gegangen. Ja, ja, ja.
Weil sonst jetzt
bei
der OMV das machen kann. Ja, richtig. So. Nein, aber das hat man schon gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein Sprungbrett oder so. Mhm. Und das ist, hat dann eh total gut geklappt, weil ich dann beim Bundesheer war.
Hast du damals Johanna Setzer kennengelernt? Die hat ja auch Backstage-Führungen
also gemacht. Nein, gar nicht. Also glaube ich.
Vielleicht war die eins der Kinder, die du betreut hast.
Sicher sogar. Ja. Die Johanna ist jetzt ungefähr 25, genau. Ich bin 37.
Ja.
Wird so wohl gewesen sein.
Ein anderer Job, den ich noch auf deiner Xing-Seite gefunden habe.
Oh, jetzt
alles kommt auf den Tisch. Okay. Austria Tabak.
Ja, richtig.
Weil du militanter Nichtraucher
ja, fürchterlich,
hast bei der Austria Tabak gearbeitet.
Ja, ja. Und zwar schon als Ferialjob, so ab 16, jedes Jahr im Sommer einen Monat. Und dann während meines Studiums war ich im Rauchlabor bei Austria Tabak.
Was ist das?
War direkt bei den Zigaretten und habe Zigaretten abgeraucht, also eigentlich nicht ich, sondern die Maschine. Und dann eine Rauchanalyse, ob die Werte eh passen, die Zigaretten, die da eingefüllt werden in diese Maschine. Eigentlich so ein Chemikerjob.
Und bist du dann nie zum Raucher geworden?
Na, das hat mich nie interessiert. Na, gar nicht.
Du hast nie geraucht?
Ich kann mich erinnern, ja, also ich habe einmal als glaube ich, 5-6-jähriges Kind eine Zigarette vom Boden aufgeklappt. Das war damals am Attersee, wo wir im Wohnwagen im Urlaub gemacht haben, in einem sehr kleinen. Und da gab es so diese Spielhölle, haben wir das genannt, da waren die Flipper drinnen, die Wutzler drinnen, sämtliche Tetris-Computer und was weiß ich, was da alles gegeben hat. Und da ist die Luft drinnen gewesen, dass die hast du schneiden können. Aber mich haben diese Computerdinger fasziniert, bin stundenlang da drin gestanden, habe zugeschaut, wie die anderen Computer gespielt haben und die haben halt geraucht wie irre. Und dann hat einer mal die Zigarette genommen und einfach so weggeschnippt dann. Und ich habe mir gedacht, na, wenn alle rauchen, das muss irgendwie was Tolles sein. Ne? Und dann bin ich halt heimlich hin, habe an dieser Zigarette gezogen. Und das dürfte offenbar jetzt im Nachhinein ein Lungenzug gewesen sein, weil ich habe echt gedacht, ich sterbe. Also wirklich so keine Luft, so, also gehustet bis zum, ich weiß nicht was, bin ab in den Attersee rein und habe den halben Attersee ausgetrunken. Weil ich mir echt, also das war wirklich wie ein Schock irgendwie. Also wirklich, ich habe also meine Lunge, als hätte sie nicht aufgehört zu arbeiten. Ja. Und das war offensichtlich so ein Schock, dass ich nachher nie wieder auf die Idee gekommen wäre, jemals eine Zigarette auch nur anzurühren.
Ja. Ah ja.
Außer dann zu den Zigaretten einordnen in die Maschine. Bei Austria Tabak später,
ja. Okay. So, und dann kam schon langsam einmal Journalismus, nicht wahr?
Irgendwann kam.
Dann kam der Standard.
Genau, ja. Da habe ich, während ich Publizistik und Politikwissenschaften studiert habe, habe ich dann beim Standard, beim Uni-Standard geschrieben.
Was hast du da geschrieben?
Ui, alles. Also hauptsächlich so Uni-Themen halt. Puh, viele Sachen, die Artikel habe ich alle zu Hause, ich habe relativ viel vergessen.
Weißt du noch, was du als allererstes, erster Artikel?
Ich glaube, der allererste Artikel war über Nachhilfe für Studenten. Das war aber ein relativ kleines Ding, das war nur so eine Infobox, also nicht Infobox, war schon so wirklich wenige Worte, aber das war das allererste, ja. Über Nachhilfe für Studenten war das, genau, da habe ich irgendwelche Nachhilfeinstitute durchtelefoniert und ja.
Du hast keine besondere Bindung mehr heute zu Nachhilfeinstituten oder irgendwie so.
Naja, ich würde schon gern wieder was lernen, also Spanisch zum Beispiel. Da wird es mir nicht erspart bleiben.
Ins Nachhilfeinstitut.
zu gehen. Aber nachdem ich keine Note mehr schreiben muss. Aber das war mein erstes Thema und Dann haben wir ein paar Jahre habe ich dafür geschrieben. Dann am Anfang war es, glaube ich, nur halbjährlich erschienen und dann vierteljährlich oder so. Und war cool.
Und irgendwie hast du dann davon erfahren, dass es da diesen Sender namens damals noch Puls TV
Ja, den
oder
hat es noch
hat
lange nicht gegeben. Die
sondern
Geschichte
was
kennst
hat
du
es da
noch gar
gegeben?
nicht.
Na.
Na, pass auf. Puh, da habe ich, glaube ich, im Kurier gelesen, dass Helmut Brandstätter
Ja.
von NTV zurück nach Österreich geht. Und vorhat, einen Fernsehsender aufzumachen. Und ich habe dann am nächsten Tag begonnen zu recherchieren und herauszufinden, wo, wie, was, wann, wo kann das sein, wo wird das sein, und bin dann irgendwie drauf gestoßen, dass in der Bäckerstraße der Sitz von der 7One Media, glaube ich, war das damals, dass da der Sitz
Also der
von Puls TV,
Vermarktungstochter von ProSiebenSat.1
genau,
in Österreich.
richtig, genau, dass dort irgendwie die Station von Puls TV dann hätte sein sollen, von diesem Fernsehen. Wobei hat es damals schon Puls TV gegeben? Ich glaube, der Name war gar noch nicht irgendwie. Oder war der Name? Oh ja, Puls TV war irgendwie bekannt. Puls City TV. So. Und ich halt vollkommen, man dachte, hilft's nichts, schaut's nichts, bin ich halt hingegangen, habe geklopft. Und damals, glaube ich, war Martin Blank, der Geschäftsführer damals, hat aufgemacht und ich habe gesagt, du, Herr Blank, hier bin ich würde gerne mitarbeiten. Und
Wie du bist hingegangen.
einfach hin in die Bäckerstraße, habe herausgefunden, es wird in der Bäckerstraße sein, und von der Bäckerstraße bin ich dann einfach rein, habe angeklopft und sage, ich würde gerne mitarbeiten. Und er sah so, ja, aber das war lang, bevor es Puls TV überhaupt, also wirklich ein Jahr davor oder sowas, bevor das irgendwie die Idee noch konkret war oder so. Und er hat halt gemeint, ja, schick halt irgendwelche Bewerbungsdinge und das ist noch lange nicht spruchreif, aber wenn, dann melden wir uns bei dir und dann wird es Aufnahmeverfahren geben und so weiter und so fort. Und habe ich gesagt, na super, das mache ich, aber den hingeschickt und dann ist halt ein halbes Jahr sicher überhaupt nichts gekommen, ist schon längst wieder vergessen gehabt. Und dann hat es geheißen, dass es ein Aufnahmeverfahren geben wird, wo alle Bewerber, die sich bisher beworben haben, also das war, dann ist es ausgeschrieben worden und so weiter, dass da die Aufnahmeverfahren starten, und dann bin ich dorthin gegangen und das hat dann offensichtlich ganz gut geklappt. Da war die Claudia Schanzer, kann ich mich noch erinnern, die hat dieses Aufnahmeverfahren mehr oder weniger geleitet. Und da waren wirklich viele Leute und da habe ich doch geschafft, also zu den 30 Letzten dabei zu sein. Ich glaube, es waren schon 5000 Bewerber oder so, wenn die Claudia
Waren
damals
da noch
erzählt.
Namen, die man noch so kennt?
Eieiei.
Okay, das
Na,
war's
das
nicht
weiß ich
mehr.
nicht mehr. Da müsste ich die Claudia fragen, die weiß das alles noch.
Aber damals hast du dich nicht beworben als Moderator oder so,
Nein,
sondern
gar
einfach
nicht.
als
Nein,
Mitarbeiter im
ich habe gesagt, ich mache
Redaktionsbereich.
alles. Also, ich
Ah,
mache
okay.
alles. Ich würde alles. Also, Redaktion war für mich schon das, was ich machen wollen würde. Und sonst hätte ich einfach war total wissbegierig, wollte einfach alles lernen. Mir wäre es wurscht, ob ich jetzt Kameraschnitt oder Redaktion mache oder alles, und es ist dann im Endeffekt eh alles, oder?
Alles geworden.
Ja, genau.
Du bist ja einer der wenigen im Haus, die alles auch können. Also sowohl abwickeln, sprich
Regie.
der Mensch sein, der im Ohr sitzt bei den
Ja.
Moderatoren, als auch dann selbst Moderator zu sein, Beiträge machen.
Ja.
Wolltest du immer alles machen?
Ja, schon. Also ich wollte auch das, also ich habe das alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Es war einfach für mich komplettes Neuland, und Fernsehen, wie gesagt, mich immer fasziniert. Also Fernsehen hat ja schon eine irrsinnige Aura, auch wenn du das in einem Studio drinnen stehst. Und das hat mich halt immer fasziniert und ich wollte eigentlich immer alles auch machen, auch allein, um abzuchecken, welche Interessen sind bei mir einfach die größten bei dem Ganzen. Und das war halt dann eine super Schule, dass ich halt alles durchgelaufen bin und jetzt ja, bei der Moderation hängen geblieben bin.
Du
Wobei
bist dann.
Live-Regie würde ich sofort urgern wieder machen. Boah, das hat eine Faszination, dieses Rechnen und Schauen, Troubleshooten, wenn sich das nicht ausgeht und so, und Auswege finden, war herrlich. Super finde ich das. Mögen andere gar nicht. Das ist für mich, ja, boah, ich
Troubleshooting,
liebe es.
ja. Das Spezialgebiet von Damian
Ja, richtig.
jetzt haben wir den Titel dieses Podcasts hiermit auch gefunden. Danke.
Genau, na, aber das, ja,
Du
das
bist
ist
dann.
mein.
War das von Anfang an klar, dass du irgendwie Frühstücksfernsehen machst? Oder
Nein, nein,
warst
nein, nein.
du in allen Bereichen?
Ich war in allen Bereichen und dann hat es geheißen, dass Frühstücksfernsehen kommt. Und dann hat sich begonnen, so ein Team herauszukristallisieren. Und dieses Team hatte Stefanie Pasquali, damals Stefanie Zerha, zusammengestellt. Und sie hat gemeint, dich will ich. Und ich habe gesagt, naja, okay. Und dann war ich schon dabei und habe ich nicht mehr auskönnen, wenn man die Stefanie kennt. Du kennst genau. Sie auch. Also die ist, also weil die etwas sich in den Kopf setzt, das wird gemacht und jeder muss da mitmachen und jeder macht auch mit. Und ja, so hat sich das Team herauskristallisiert, zusammengestellt und dann bin ich beim Frühstücksfernsehen schon gelandet.
Wie hast du diese ersten Tage vom Frühstücksfernsehen erlebt? Weil du warst ja dann quasi wirklich auch bei der Geburt von Frühstücksfernsehen in Österreich dabei.
Ja, ja. Es war also voller Euphorie. Jeder wollte natürlich das Beste tun. Und ein sehr, sehr kleines Team und wir haben da wirklich Sachen auf die Beine gestellt, wo man einfach drauf stolz war, weil das war wirklich eine tolle Leistung, mit so wenigen Leuten so etwas auf die Beine zu stellen. Und das Aufstehen war die Hölle.
Ja, das war die Hölle. Das sagst du mit einem Blick, wo man die Müdigkeit wieder erkennt, obwohl du seit vielen Jahren jetzt kein Frühstücksfernsehen hast.
Also dieses Aufstehen, das war, also generell, ich glaube, ich werde mein Leben nie wieder einen härteren Job haben als diese Frühstückssendung. Vor allem beim Moderieren war es besonders schlimm, weil man da ja in der Öffentlichkeit steht und da funktionieren muss. Wenn du hinter der Kamera arbeitest, dann passieren Fehler, aber das musst du jetzt nicht direkt ausbaden. So. Aber dieses Aufstehen um 2.30 Uhr, jahrelang, es war jeder, da übertreibe ich jetzt nicht, es war jeder einzelne Tag die Hölle. Es war jeder einzelne Tag die Hölle und mir hat der Job unheimlichen Spaß gemacht, aber ich könnte es rein körperlich nicht mehr. Also das hat mich wirklich, wirklich geprägt. Also das war eine so hardcore arge Zeit, was man sich oder was man den Körper dazu gemutet hat und geistig und körperlich auch. Und seitdem ich diese Früh nicht mehr mache, ist mir mein Schlaf einfach heilig. Ich stelle mir keinen Wecker, wenn es nicht sein muss. Ich schlafe gern bis 10, ich schlafe gern bis 11. Manchmal stehe ich um 6 in der Früh auf. Ich schlafe so lange, wie mein Körper will. Und ich habe sämtliche Wecker verbannt. Ich möchte keinen Wecker hören. Das ist für mich der absolute Horror.
Ich beneide dich.
Ja, ich glaub's dir. Also ich beneide dich nicht, Flo. Also das ist wirklich, das sind so Sachen, man kann das schildern, aber es wird keiner wissen, wie das ist.
Ja.
Wenn man Tag für Tag um die Zeit aufstehen muss und funktionieren muss, das ist wirklich...
Es ist anders, als wenn man dreimal im Jahr einen frühen Flieger hat, um 6 in der Früh und dann scheiße. Halt um 3 aufsteht.
Das ist sagen auch schon viele, boah, es ist Arsch.
Ja.
Und dann denke ich mir...
Das
ja, ist es, ja, aber.
In dieser Frühstücksfernsehzeit war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, weil ich dann auch Nachrichtenmoderator geworden bin.
Ich habe dein Casting gesehen.
Du hast mein Casting gesehen?
Du hast
mein Casting gesehen.
Du hast mit Brille warst du beim Casting?
Nein.
Du hast auf jeden Fall eine Brille auf.
Nein, ich habe sicher keine Brille beim Casting. Ich habe doch keine Brille gehabt.
Warum hast du denn sonst. Du hast eine Brille fix gehabt?
Nein, ich hatte keine Brille.
Will man nicht mehr
sehen. Nein, ich wurde dann in den ersten Tagen dazu
gezwungen, die Brille.
Nein,
vielleicht habe ich das.
Trotzdem
habe ich
dein
Casting
gesehen,
warst du mit Martin Grabowski, oder? War er in der Regie damals?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe einen Text vom Alex Schweizer gelesen, wo so viele Fehler drin waren.
Das die geilste Geschichte Alex Schweizer, muss ich nachher noch erzählen. Aber ja, wurscht, ja.
Okay.
Also, aber ich habe auf jeden Fall, gut, hast die Brille vielleicht nachher gehabt, vielleicht, ja. Aber dein Casting-Dings habe ich gesehen.
Und du fandst mich damals schon unfassbar schlecht.
Nein, also ich habe damals nämlich schon noch so ein bisschen, weil der Martin hat es mir damals auch gezeigt und du warst die Präferenz, muss ich schon sagen, ja. Für mich.
Für dich. Das für dich ist jetzt aber leid. was mir damals auch, ich bin ein paar Wochen davor schon zu Puls 4 gekommen.
Ja.
Damals hieß es dann schon Puls 4. Ja. Und der Empfang war etwas unterkühlt, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Und ich habe mir dann irgendwie, ich hatte extremen Respekt davon, das sage ich jetzt nicht,
Wem
ich gekommen bin am Anfang. Aber ich hatte extremen Respekt davor, dann dich kennenzulernen. Weil ich gedacht habe, der muss mich abgrundtief hassen, weil ich jetzt quasi denselben Job mache wie der.
Ja, das glauben so viele Leute.
Aber das ist ja auch so eine Krankheit beim Fernsehen, diese ewige Neidgeschichte. Und ich war völlig überrascht, als ich dann zum ersten Mal um 3 aufgestanden bin, du hattest Dienst und ich war quasi zuschauen, dass du total nett warst.
Ja.
Warum ist das so bei dir? Warum bist du nicht eine typische Fernsehschlange?
Ja, tut mir leid. Na, ich gönne doch jeden, wenn jeder, der das machen möchte und machen will, ist doch ein Enthusiasmus meistens dahinter, der ist halt schon sehr zu respektieren. Und ich finde das einfach, ich bin halt, warum sollte ich jemandem neidisch sein, wenn der meinen Job auch macht? Also das...
Nur der Vollständige, ich habe ihn dir nicht weggenommen. Nein, diesen Job, sondern wir haben halt dann beide abwechselnd Frühdienst gemacht. In der Folge, ja.
Also, na, also wenn jemand eine super Arbeit leistet und zufällig dann den gleichen Job macht wie ich, warum auch nicht? Also ich habe auch nie Angst gehabt, dass mir jemand diesen Job wegnehmen würde oder sonst irgendwas. Und selbst wenn, wäre es mir dann auch irgendwie wurscht, dann mache ich halt was anderes. Aber... Warum sollte ich zu irgendeinem Menschen generell einmal ungut sein? Also das verstehe ich einfach nicht. Das ist relativ oft, ja. Auch in der Branche, wie du richtig sagst. Aber ich denke mir, na, wenn das jemand gerne macht und dafür brennt, dann finde ich das super, wenn die das dann auch machen. Also ich habe da keine Ahnung. Also
ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Fuck-up-Moments in your life. Das spannendste Kapitel. Wann bist du gescheitert? Wann hast du ordentlich in den Gatsch gegriffen? Und was kann man daraus lernen?
Hey. Nur beruflich jetzt?
Na, das kann alles sein.
Ach du Scheiße. Da müsste man, das müsstest du 5 Tage vorher sagen. Und ja. Was verdrängt man doch, wenn man in den Gatsch gegriffen hat irgendwann einmal?
Ja, ey. Darum habe ich ja auch eine Liste.
Gott, wo habe ich echt in den Gatsch? Was würde ich nicht mehr machen? Ich würde die Frühdienste nicht mehr so lang machen, das weiß ich. Das hat mich geprägt. Aber ansonsten, Gott, was würde ich nicht mehr machen? Ach Gott. Hilf mir mal, was hast denn du gefunden?
Nein, also das sind so typische Dinge, wo man, die man dann, wenn man dich googelt, findet, so über manche Facebook-Postings zum Beispiel.
Ui, du meinst dieses Herr XY, halten Sie Ihre Goschen? Oder
zum Beispiel.
Na, das würde ich nach wie vor wieder sagen. Okay,
das war kein Fuck-up-Moment.
Na, wieso? Überhaupt nicht. Das war ein Arschloch von dem Herrn, der da irgendwas drunter gepostet hat und dem habe ich halt gesagt, ich bin damit nicht zufrieden.
Auf das bist du nach wie vor stolz, dass du...
Stolz dass du nicht, aber ich bin ein sehr emotionsgesteuerter Mensch aber ich bin nach wie vor, denke ich mir, dass das jetzt keine falsche Reaktion war.
Ja, jetzt musst mir du weiterhelfen. Andere Dinge kann ich jetzt auch nicht sagen, wenn wir ab und zu telefonieren und du dich über irgendwas aufregst, das kann ich jetzt schlecht erzählen, weil ich nicht weiß, ob du das so öffentlich haben willst oder nicht. Also diese Beispiele halte ich jetzt zurück.
Ach Gott, also na, wenn ich jetzt so zurückdenke, doch hätte ich das gemacht oder hätte ich doch das nicht gemacht und hätte ich das gemacht? Puh, mir fällt jetzt echt in dem Ad-Hoc jetzt irgendwie nichts ein.
Man muss du glücklich sein, wenn du nie gescheitert bist.
Gescheitert? Naja, meine Ziele waren auch nie besonders hoch.
Stimmt, und du hast dieses Jahr schon Gold geholt. Jetzt wollen wir hin.
Nein, aber ich strebe jetzt auch nicht zu. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte gut leben, ich möchte ein super Leben haben, ich möchte meine Familie um mich herum haben und ich möchte einfach aufstehen und ein mit einem Grinsen im Gesicht und nicht jedes Mal depressiv oder deprimiert ins Bett gehen oder so. Ich brauche jetzt keine 10 Millionen, ich brauche jetzt nicht eine Villa im irgendwo und ich brauche jetzt nicht 50 falsche Freunde um mich herum. Das interessiert mich nicht.
Punkt.
Ja.
Ein paar Fragen noch. Ja. Der schlechteste Rat, den du jemals im Leben bekommen hast.
Der schlechteste Rat?
Ja.
Hat mir wer Ratschläge gegeben? Naja, es war schon hin und wieder so von meinem Umfeld zu hören, wenn du zum Fernsehen willst, das schaffst du eh nicht. Das hat man schon oft immer gehört, weil da fehlen damals nur den ORF geben, da fehlt ja, da brauchst du Connections und das und Vitamin B und so. Gut, jetzt bin ich nicht beim ORF, aber bei Pool. Aber das war komplett
verzichtbar. Da brauchst du keine Connections, wie man sieht.
Da brauchst du keine Connections, ne? Da wird jeder genommen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, richtig, genau.
ja, also das war zum Beispiel, was wirklich entbehrlich ist, also... Ich glaube wirklich, also wenn man irgendwas machen möchte und man brennt dafür, dann soll man es wenigstens versuchen. Meistens klappt es. Ich würde jetzt nicht sagen, dann geht es immer. Das ist so total amerikanisch. Mhm. Aber meistens geht es ganz gut, ja.
Der beste Ratschlag?
Der beste? Dass du einfach von meiner Familie mach, was du willst.
Ja. Das beste Buch, das du jemals gelesen hast, das dich geprägt hat?
Ah, ich liebe einfach Thriller. Ich liebe es, mich zu fürchten. Ach, herrlich. Wirklich, das ist, wenn ich weiß es.
Gut, dass wir kurz vor Halloween
stehen. Ja, genau. Ja, fürchten ich mich extrem gern, wenn ich weiß, ich bin in einem sicheren Umfeld. Also so ist es. Aber was, oh je, von wem war denn das Buch? Vergiss mein nicht, oder das auf jeden Fall hat das geheißen.
Ah,
wow, das war ein geiles Buch. Und ich lese halt wirklich fast nur Thriller die ganze Zeit. Also
Und da muss ich, entschuldigen, da muss ich ganz kurz auch verraten, dass du aber das Gegenteil davon zum Einschlafen hörst. Willst du es erzählen oder muss
Mach
ich?
Mach du das.
Nein, bitte. Aus deinem Mund klingt so viel seriöser.
Ich liebe einfach Pumuckl. Also der bringt mich immer noch, wenn ich 50 Folgen höre, einfach zum Lachen. Ich finde den großartig.
Auf Kassetten wohlgemerkt.
Also auf diesen Kassetten Dingen, total
die kein
retro.
Junger Mensch mehr kennt.
Ja, total retro. Mhm. Wobei ich sage, jetzt hin und wieder weiche ich jetzt auch ein bisschen auf Spotify aus, weil da Folgen sind, die ich nicht auf Kassette habe.
Ah ja.
Die Hörspiele. Also die anderen, die Fernsehserien habe ich alle auf DVD.
Spotify, da muss ich kurz jetzt Eigenwerbung machen. Diesen Podcast gibt es übrigens auch auf Spotify, sollten Sie das noch nicht, liebe Zuhörer, abonniert haben.
Ich habe es schon.
Achso, wirklich? Danke, ja, danke.
Gerne.
Du, und da drin in dieser Box wären noch ein paar Blindfragen.
Oh Gott.
Also was heißt Blindfragen?
Die ist relativ voll.
Ja, magst du vier, weil wir ja beide bei Puls 4 arbeiten sind?
Unbedingt.
Ja?
Unbedingt. Das sind wirklich viele. Das ist eine, oder
ja,
ist das?
Das ist eine, glaube ich, oder?
Eins. Ja. Soll ich die nachher
noch? Das ist, wie du willst. Nein, lese vor, weil sonst dauert es so lange.
Ui, lesen.
Das muss ich. Okay, soll ich lesen? Ja,
hast du schon jemals den Notruf gewählt? Ja, habe ich.
Willst du die Geschichte erzählen?
Ja,
oder ist das keine?
Das war bei meiner Nachbarin, also bei den Nachbarn meiner Eltern, also nicht direkte Nachbarn, da habe ich auf einmal schreien gehört. Was hat die geschrien? Gerlinde! ruf den Notruf. Und das habe dann aber ich gemacht, weil die Gerlinde hat das offensichtlich nicht gehört. Und dann bin ich rübergelaufen, also kann ich irgendwie helfen. Und dann, ja, mein Mann ist zusammengebrochen.
Oh.
Und dann bin ich rein ins Haus und dann, das war so ein Kleingartenhaus. Und dann ist er zusammengesackt zwischen Waschbecken und Wand. Das war sehr, sehr eng und eher relativ korpulent. Und zusammengesackt mit dunkelblauen Lippen und also, weiß nicht, jetzt Herzinfarkt oder keine Ahnung, was das war. Habe ich halt dann rausgezogen, so mit überkreuzten Armen und dann begonnen zu reanimieren halt und den Notruf halt gewählt, weil ich im Moment also nicht weiß, ob ich richtig reagiere auf das Ganze. Und während ich da den Notruf gewählt habe, hat der mir halt gesagt, wie ich da richtig reanimiere und so. Und dann, das war wirklich nur Herzmassage, weil Mund-zu-Mund-Beatmung hätte ich nicht machen können, muss ich auch sagen, weil der halt ziemlich viel Erbrochenes im Mund gehabt hat und so. Mhm. Wenig schön. Und dann habe ich halt begonnen mit der Herzmassage. Dann hat es am Anfang fürchterlich gekracht in seinem Körper drinnen und so. Aber die Lippen sind dann wieder von dunkelblau auf normal gewesen. Und habe halt echt gepumpt, bis der Hubschrauber daneben gelandet ist und dann der Notarzt auch gekommen ist. Und Schweiß gebadet, das hat vielleicht 10 Minuten gedauert. Und das heißt, es geht ja irrsinnig rein. Also das ist eine, und die haben dann übernommen, aber der hat nicht überlebt.
Keine schöne Geschichte.
Nächste Frage. Mhm. Vor 2 Jahren. So. Hast du schon jemals vor der Polizei fliehen müssen?
Seriously?
Nein.
Nein.
Nein. Vor der Polizei fliehen wüsste ich jetzt nicht. Aber ich als Kind mal einen Schaden.
Fliehen nicht. Zurückschließen ja, aber.
Nein?
Nein.
Gar nicht. Ich bin weder davon gefahren vor denen noch sonst hinaus.
Nein. Und du hast auch keiner deiner Brüder ist Polizist, der dich quasi retten hätte können vor der Polizei.
Nein, das fehlt auch noch.
Das fehlt auch noch.
Ja, fehlt auch noch.
Gut.
Na,
okay.
Polizei,
du hast nie fliehen müssen.
Naja, da ging schon jemand einmal lieber Ja sagen.
Wirklich?
Na.
Kann man. Ich glaube, die Silvia Schneider hat schon mal eine Polizeigeschichte.
Ui, die
kann man nachhören im Podcast mit ihr.
Wie sind die Ausgänge? Ui, hast du schon jemals in einem Kinofilm geschlafen? Also, ich weiß nicht, um zur Frühdienstzeit zurückzukommen. Ich glaube, ich habe in diesen Jahren, 9 Jahren, in denen ich Frühdienst gemacht habe, oder 8 war es jetzt nicht mehr so genau, glaube ich, keinen Kinofilm gesehen bis zum Ende. Also andauernd.
Ja.
Und erinnern kann ich mich, das war Star Wars, Star Trek, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Die Sachen, die kennen
mich. Raumschiff Enterprise.
Ja, irgendwie sowas halt. Die werden mich jetzt alle hassen. Da gibt es ja die Fans von denen und denen. Aber wurscht, eins von diesen Dingen halt. Mhm. Kann mich ziemlich genau erinnern, dass ich die Anfangsmelodie so ein bisschen noch gehört habe und so. Und dann einfach eingeschlafen bin und neben mir der Faxe, der mit mir gesungen hat. Der ist relativ korpulent und ich bin halt dann so auf ihm eingeschlafen, so relativ bald und habe mich halt auf ihn draufgelehnt und dann ist der Film aus und der sagt so, Fabsi, der Film ist aus und ich wache auf und sage, oh danke, hat er auf seinem Hemd einen riesen Sabberfleck gehabt, weil ich aber so gut und tief fest geschlafen habe, dass der Sabberding auf seinem Hemd sich abgezeichnet hat.
Schön,
herrlich,
schön.
Gell?
Machen wir noch eine.
Noch eine, bitteschön. Hast du schon jemals ein Buch zweimal gelesen? Ja.
Also Pumuckl.
Ja, die ganzen Kinderbilderbücher andauernd. Aber so lese ich eigentlich Bücher nie zweimal. Das interessiert mich dann nicht mehr, wenn ich das Ende weiß. Mhm. Also was ich schon von Viktor Frankl, das ist trotzdem Ja zum Leben sagen, boah, fürchterlich. Also das ist wirklich so Zweiter Weltkrieg und so. Mhm. Und das habe ich auch, also da schaffe ich maximal zwei Seiten, weil ich dann so deprimiert bin, dass ich es einfach nicht mehr lesen kann. Da beginne ich manchmal von vorne, weil ich dann das wieder vergesse, wie das am Anfang war. Aber das holt mich dann ein bisschen runter. Aber ja. Das habe ich öfter zumindest
öfter begonnen.
Zeit, begonnen, ja, ja. Mhm. Aber zweimal ansonsten, na, glaube ich. Nein.
Na gut.
Jetzt nicht, außer dieses
Ding. Dann zeige ich dir jetzt am Ende, des, um den Kreis zu schließen, diesen Artikel, wo du zum schönsten Mann Wiens gekürt wirst, den kannst du zweimal lesen, dann hast du das zumindest zweimal
Danke.
Gelesen. Bitte gerne.
Das ist wirklich
Vielen nett. Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt.
Du wolltest noch den Wortwitz haben.
Den Wortwitz, danke. Den Wortwitz, ja.
Der ist so schlecht.
Bevor wir oder willst du denn dann erzählen, wenn die Kinder da sind? Wir gehen nämlich jetzt dann die Kinder holen vom Kindergarten oder der Schule. Nein, erzähl. Der Wortwitz, komm.
Na gut, gestern war ich bei meinen Geschwistern, bei meinem Bruder und die Emilia ist in ihre, ich glaube die Emilia war das oder die Ilve, weiß ich jetzt nicht, hat von ihrer Klasse erzählt und dass ein Mädchen jetzt heißt Claire und ich so, wie ist denn der Nachname? Anlage?
Bum, bum. Damit beenden wir jetzt dein Kakao-Geschlürfe.
Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Fabian Kissler, der Nachrichtenmann von Puls 4 heute im Dinner bei Danner. Bevor wir es vergessen, er hat übrigens Markus Rogan für ein Dinner bei Danner nominiert. Also den Mann, der in Fabian Kisslers Lieblingssportart der erfolgreichste Österreicher war, aber heute auch mittlerweile in Los Angeles lebt. Wir werden das einfädeln, sobald Markus Rogan wieder einmal auf Heimatbesuch ist. Wenn auch Sie wen fürs Dinner bei Danner nominieren wollen oder mir einfach sagen wollen, was gut oder schlecht ist, bitte sehr gerne, entweder direkt als Kommentar auf didannas.com, per E-Mail an dinner@didannas.com und natürlich auf Facebook, Instagram und Twitter. Und wenn Sie es wirklich gut mit diesem Podcast meinen, freue ich mich auch sehr, wenn Sie das Dinner bei Danner auf Ihrer Podcast-App oder auf Spotify oder Soundcloud abonnieren und bewerten, dann können es noch mehr hören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Dinner.